Heute bei Uplink das bislang leistungsstärkste Android-Tablet, Video-Flatrate, Windows 10 und wir haben Yoda noch dabei.
CT Uplink.
Jo, schönen guten Tag hier bei Uplink, wieder aus den CT-Katakomben. Wir haben das neue Heft mitgebracht, Ausgabe 22, mit lustigen Figuren auf dem Laufsteg. Naja, egal. Wir sind wieder zu viert, aber der vierte im Bunde ist ein bisschen stumm heute. Hast du ihm ein Headset umgemacht?
Ja, sicher. Hab ich gar nicht gesehen. Schnarche nicht so laut.
Genau, wir versuchen das jetzt trotzdem irgendwie hinzubekommen. Nämlich mit meinen Kollegen
Alexander Spier.
Genau.
Volker Zota.
Und ich bin Jan-Kino Janssen und wir reden über interessante Sachen. Zum Beispiel über das zurzeit leistungsstärkste Android-Gadget.
Genau.
Und es ist tatsächlich kein normales Tablet und kein normales Smartphone, sondern es ist eine Spielkonsole.
Es ist eine Art Spielkonsole, genau. Also das ist so, Nvidia promotet das auch so wie eine Spielkonsole. Es ist natürlich eigentlich ein Tablet-Format, ganz normal. Man kann es dann aber sich schön hinstellen und dann einfach ganz normal spielen.
Wie viel Zoll ist das? 7?
8 Zoll. Das ist ein 8 Zoll-Gerät. Okay. Läuft ganz normal Android drauf. Das ist ein ganz normales Android, was da drauf läuft. Man kann also die ganzen Standard-Apps auch benutzen. Der Gag an dem Gerät ist tatsächlich der Prozessor, der da drin steckt. Da hat Nvidia nämlich ihren aktuellen Tegra K1 reingebaut.
Halt ruhig mal in diese Detailkamera da. Genau,
das müsste
da eigentlich auch funktionieren.
Und
Ding da ja auch damit.
Und da hat natürlich, da hat Nvidia seinen aktuellen Tegra K1 reingebaut. Hier ist der Controller übrigens. und der ist zwar so von der Prozessorleistung her, ist er ungefähr genauso schnell wie die aktuell schnellsten Android, also Qualcomm, was dann Snapdragons, ungefähr ähnlich schnell, aber die Grafikleistung, die ist enorm schnell. Also der ist dreimal so schnell wie das iPad Air zum Beispiel. Also ist ordentlich Leistung für so ein Tablet. Und da läuft zum Beispiel jetzt auch Half-Life 2 drauf, was ja eigentlich ein anspruchsvolles PC-Spiel ist. Ist wohl auch schon 10 Jahre alt, aber.
Hat Valve das selbst portiert oder ist das irgendwie.
Ich glaube, Valve hat es selbst portiert, aber natürlich im Zusammenhang mit Nvidia. Also Nvidia ist ja schon sehr hinterher, dass da ein paar Spiele gibt, mit denen sie das verkaufen können.
Ah, okay.
Und das ist aber quasi 1:1 die Umsetzung. Also, das ist, was original auf dem Gerät, auf dem PC lief, läuft jetzt hier auch auf dem Tablet.
Und das ist aber jetzt das zweite Shield, oder? Weil das
ist. Ja, genau. Eigentlich ist es das zweite Shield, weil sie hatten schon mal so eine. Also hier der Controller, wie man ihn so schön sieht.
Der war bei dem so ein Ding, dass man da so ein Smartphone in den Controller oben reingesteckt hat.
Dran, oder? War das nicht fest?
Genau,
das war so ein Klappding.
Das war ausklappen. Das war noch so ein größeres Ding und dann konntest du das ausklappen. War im Endeffekt auch ein Android-Tablet sozusagen. Ja. Die ganze Hardware war da drin. Aber es war eben mit Controller, mit Controller und Bildschirm. Mhm. Und es war aber so richtig schön schwer und klobig und eigentlich unterwegs will man das nicht haben. Und jetzt haben sie es halt getrennt, haben sie ein richtiges Tablet draus gemacht, was halt auch ganz normal als Tablet funktioniert und dann eben einen Controller dazu gepackt.
Ja, wenn du sagst, dreifache Grafikleistung von einem iPad Air, ich hätte jetzt ein bisschen Sorge um die Akkulaufzeit, oder?
Sie ist ein bisschen kürzer, muss man sagen.
Halbe Stunde.
reicht doch. Da ist man mit Half-Life 2 fertig.
Nee, erstaunlicherweise, also es läuft mit Half-Life läuft es ungefähr auch 3 Stunden. Also das ist schon okay für so einen kleinen Akku mit einem starken Prozessor. Und im normalen Android-Betrieb ist es gar nicht so schlimm, weil da geht eben Stromsparmodus und da läuft es ein bisschen kürzer als normale Android-Tablets, aber nicht auffällig. Also das ist schon benutzbar, um es unterwegs mal mitzunehmen und ein paar Stunden damit zu spielen.
Und gibt es das Teil schon in Deutschland zu kaufen?
Das gibt es schon in Deutschland zu kaufen, kostet 300 Euro im Angebot. Also 300 Euro, ne? Das ist ziemlich günstig. Also gerade wenn man vergleicht, so die guten 8 Zöller kosten eben auch schon so in dem Dreh ab 250 Euro bis 300.
Was kostet so ein iPad Mini? Das ist ja.
Das ist iPad Mini, also das teure, 50, also das Retina, kostet mindestens 400.
Gerade sagen, ne?
Und hat dann eben auch nur quasi auch eine Full HD-Auflösung, wie das hier auch. Mhm. Also ein bisschen höher als eine Full HD-Auflösung, aber in dem Prinzip ist das Gleiche. Auch 8 Zoll. Und es hat zum Beispiel keine Stifteingabe, wie das hier auch noch hat. Das hat auch noch eine extra neue Stifteingabe.
Wollte ich gerade fragen, man sieht da nämlich so ein silbernes Ding und ich dachte schon, was ist das? Ausziehbare WLAN-Antenne?
Ich kann es hier mal rausziehen. Und der Gag ist, das ist keine normale Stifteingabe, sondern das ist ein kapazitiver Stift. Und
also wie bei Grafiktablets oder
nicht,
wie?
Nicht nee,
nein, eben nicht. Ach genau,
sondern
nicht
wie bei, diese Stifte, die man sonst dazu bekommt, die man so fürs iPad oder so bekommt, also die auf allen Touchscreens funktionieren, aber in der Regel ziemlich grob sind und so, also eben nicht richtig, man richtig drauf zeichnen kann. Und Nvidia hat halt hier was reingebaut, dass man verschiedene Strichstärken kann. Also der kann mit dem Stift, je nachdem wie man auflegt, wie man drauf drückt, wie breit diese Stiftspitze ist hier.
Cool.
Je nachdem macht er halt auch verschiedene Strichstärken. Und deswegen kann man da eigentlich ganz gut mit zeichnen und schreiben. Also es funktioniert erstaunlich gut dafür, dass es eigentlich so eine Eingabemöglichkeit ist, die sonst bisher so ein bisschen belächelt wurde, weil sie einfach ungenau ist.
Aber man kann Nvidia jetzt vorwerfen, dass sie irgendwie nicht so richtig genau wissen, in welche Richtung sie das Ding vermarkten sollen, weil dann ist es ja doch eigentlich keine Spielkonsole, sondern es ist doch jetzt wieder ein Tablet, mit dem man mitschreiben kann und also so die eierlegende Wollmilchsau.
Ja, so ein bisschen eine Technikstudie.
Genau, eigentlich.
Ja.
Das Problem ist, sie hatten vorher schon mal ein Tablet, das sie mit anderen Herstellern zusammen entwickelt haben. Das war
mit wem?
Mit anderen Herstellern. Sie hatten das mit den Grafikkartenherstellern so auf den Markt gebracht. Das war auch schon, das hier hieß dann Note 7 und hatte auch schon diese Stifteingabe drin, aber eben nicht den Prozessor. Es hatte einen Tegra 4 drin, war auch recht schnell, aber eben war was anderes. Und jetzt haben sie quasi diese super Spieleleistung und das wird auch groß vermarktet und das andere kommt ein bisschen am Schluss. Mhm. Das heißt, eigentlich ist es ein Spieler vermarktet, aber cool, wir haben übrigens auch noch das drin, das könnt ihr auch haben. Also wenn sie haben halt schon, ich weiß nicht, welches Publikum sie direkt ansprechen sollen. Und es ist auch ganz gut so, dass sie halt wirklich nur die Spiele ansprechen, weil man merkt eben auch, so ein paar Nachteile hat man eben dann doch. Das Ding ist schwerer, es ist ein bisschen dicker.
Nicht mal?
Obwohl. Also es ist nicht so viel schwerer, also es ist jetzt ein Tablet, aber halt ein etwas schweres Tablet. Also zum Beispiel so ein Samsung Galaxy Tab S zum Beispiel, ne? Das ist auch 8 Zoll, ist natürlich ordentlich, es ist viel dünner und leichter. Einfach, weil es ist, einfach merkt man schon, es ist eine Generation weiter. Hier hat man so das Gefühl, okay, wir haben eine coole Technik und die braucht viel Kühlung, also bauen wir alles rein. Hauptsache, es läuft. Und ja, das ist so ein bisschen so der Nachteil. Also deswegen gibt es, wenn man wirklich nur ein Android-Tablet haben will, dann sollte man sich auf jeden Fall anderswo umschauen. Also hier ist es vor allem, wenn man die Spielerleistung braucht, dann sollte man sich das holen. Mhm. Ansonsten gibt es einfach coole andere, die auch nicht sogar weniger kosten als das Gerät.
Naja, aber ich gerade mit diesem integrierten Gamepad, also ich stelle mir jetzt gerade vor, es gibt ja wahnsinnig viele Emulatoren auch im App Store.
Genau.
Das heißt, ich kann MAME spielen, ich kann wahrscheinlich Super Nintendo Sachen spielen oder was, und das ist ja eigentlich ziemlich cool.
Wobei ich dafür nicht die Grafikleistung brauche, aber...
Ja, das stimmt. Aber ich meine, hast du schon mal versucht, mit einem normalen Android-Gerät so ein Bluetooth Gamepad? Ich weiß nicht, ob es besser geworden ist. Ich habe mich da mal mit beschäftigt und es war ein wahnsinniges Gefrickel. Und
also,
das funktioniert wahrscheinlich ganz gut.
Das funktioniert ganz gut, gerade wenn es die Spielesteuerung von Nvidia unterstützt, also wenn das alles so integriert ist, dann funktioniert das. Und auch die Verbindung, wenn das einmal gekoppelt ist, man drückt halt einmal auf den Knopf und er hat sich so direkt mit dem Gerät verbunden. Und wahrscheinlich ist es direkt an.
Ah ja.
Und funktioniert dann auch.
Ach, dann geht er gleich in das Menü rein.
Genau. Können wir mal zeigen. Genau.
Vielleicht kannst du auch mal irgend so ein Spiel starten mit irgend so einem Bombast-Grafikspiel, dass man sich das mal ein bisschen vorstellen kann.
Bau das mal hier schön.
Dass das jetzt irgendwie das geiler ist als.
Fantastisch.
Und dann starten wir mal Half-Life 2. Ich hoffe, es stürzt nicht ab. Das ist so ein bisschen...
wie beim PC Beta. Auch.
Genau, super. Eigentlich lief es in der meisten Zeit stabil, als wir es getestet haben. Und da ab und zu stürzt es halt immer wieder ab. Man weiß nicht, warum. Also ein bisschen tricky scheint es noch zu sein mit der Umsetzung. Also auch man merkt auch die Ladezeiten. Es braucht alles noch seine Zeit.
Das? Ah, das ist jetzt diese klassische...
Genau, also das ist jetzt leider noch
erstmal
der Ladescreen.
Ja. Gibt es andere Tablets eigentlich mit dem K1 oder ist es im Moment das Einzige?
Ich habe
oft das Gefühl, dass Nvidia seine Mobilprozessoren nicht mehr so richtig in den Markt kriegt in letzter Zeit. Ne?
Das ist genau. Also schon mit dem Tegra 4 haben sie Probleme gehabt, da gab es auch ein paar. Und der K1 ist so bisher, gibt irgendeinen so ein All-in-One-PC, wo das auch drin ist. Aber ansonsten ist es der Einzige bisher. Und man hat auch nicht gehört, dass andere das machen wollen. Also die haben sich vielleicht das Design gekauft, aber bisher plant da keiner groß Geräte zu bauen. So, warte mal, ist das jetzt verbunden? Sehr gut. Dann starten wir. Nee. Sehr gut. Puffeffekt. Das ist doch schön. Jetzt?
Nein, aber vielleicht hast du auch einfach die falsche Taste.
Vielleicht habe ich
auch
die falsche Taste.
Ja, gedrückt. Ja, genau.
Aber hier, A ist doch
stark. Eigentlich würde ich das auch. Ah, doch,
jetzt startet er auch. Aber wahrscheinlich habe ich hier. Weil das ist nämlich, ich zeige das mal kurz noch im Design. Und zwar hier diese Fläche, das ist eine Sensorfläche, mit der kann man theoretisch auch die Mauszeiger auf dem Gerät steuern. Mm. Nur, die ist so dermaßen unpräzise, das will man eigentlich. Also dann nimmt man lieber die Analogsticks, mit denen geht das nämlich auch.
So ein bisschen wie dieser Steambox-Controller, den sie dann auch letztendlich wieder zurückgefahren
haben. Ja, und man merkt halt, das funktioniert nicht richtig. Also man kann Android damit bedienen, das geht auch ganz gut, aber man sollte die Analogsticks benutzen. Ne? Also, und jetzt lädt er sich wieder tot hier.
Ist das da?
Ja.
Ach ja, das ist der
Ladekabel. Der lädt noch. Aber
warum dauert das so lange? Ich hab gerade gelesen, dass für iOS jetzt Bioshock zum Beispiel rausgekommen ist. Mit einer super abgespeckten Grafik, ist ja ein fantastisches Spiel, aber es soll unmöglich mit den Ladezeiten sein. Und das finde ich eigentlich strange, weil ich meine, es ist ja,
aber
Flash-basiertes.
Ja, aber wenig Arbeitsspeicher. Und
dass
da alles mal schön reingeladen ist, entpackt und bla, das ist genau das Problem. Es ist hier auch so ein bisschen, es hat 2 GB Arbeitsspeicher. Moderne Geräte haben bis zu 3 inzwischen. Und man merkt eben auch, das würde ihm gerade bei solchen Spielen, würde es auf jeden Fall gut tun, wenn er noch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher hätte.
Gut, aber damals, als Half-Life 2 rausgekommen ist,
da hatte ich auch keinen Gigabyte Speicher, oder?
Ja, ich glaube, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Aber
10 Jahre?
Aber 4 Gigabyte war definitiv kein Standard. Also ganz bestimmt nicht.
Und jetzt sehen wir gerade schön die Intro-Sequenz, schön mit dem G-Man und so weiter. Und das ist halt wirklich original 1:1, was wir auch...
ist echt flüssig.
Und es läuft halt flüssig, muss man sagen. Also ab und zu gibt es so ein paar kleine Ruckler, man merkt es schon, aber das war halt beim PC-Spiel nicht anders. Bei so Szenen, die im Außenbereich spielen, ist es halt so ein bisschen drin. Mhm. Aber
so, ich glaube, dass er jetzt unten diese Schaltflächen nicht ausblendet. Ne? Android hat doch so einen Panorama-Modus.
Und tatsächlich kann man den auch aktivieren. Ich hoffe, das stört mir jetzt nicht alles ab, aber und zwar gibt es einen extra Button für den Vollbildmodus.
Aha.
Und
perfekt. Okay.
Das hat Nvidia extra eingebaut. Also Moment, jetzt muss ich noch die Leiste oben weg. So, und das funktioniert tatsächlich auch ganz gut. Also natürlich hast du immer noch unten schwarze Balken.
Oh ja. Ja, aber es ist echt flüssig. Das ist cool.
Also
kann man das sehen hier in der.
Ist das jetzt immer noch Intro-Sequenz oder tut ihr schon was?
Das ist die Intro-Sequenz, in der man durch die U-Bahn geht. Dann kommt man gleich in City 17 an und dann dauert aber alles sehr lange.
Genau, das ist die Intro-Sequenz.
Wir können ja gleich nochmal gucken.
Genau. Naja, aber cool. Cooles Ding. Und 300 Euro hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Ja, also man muss ein paar Einschränkungen. Für die 300 Euro muss man sagen, also es gibt welche mit besseren Displays. Das ist halt Full HD, aber ist ein bisschen streifig. Und wie gesagt, Gewicht und Dicke sind halt so ein bisschen so Beabschiede, die man machen muss. Ne?
Also aber unterwegs, Half-Life 2 spielen ist ja schon mal, und wenn sie noch andere Sachen umsetzen.
Jeder. Und, muss natürlich auch sagen, Controller 60 Euro, Ständer nochmal 30 Euro.
Ach so, der Controller
ist nicht. Dabei. Den muss man nicht extra kaufen. Aber es geht, ein Xbox-Controller geht zum Beispiel auch dran. Also zumindest der mit Kabel haben wir probiert, funktioniert. Also,
ach cool.
Und die Aufteilung ist im Endeffekt genauso.
Ja, also deswegen, der sieht ja auch sehr Xboxig aus.
Ja.
Ja, nee, gut, fein. Ich merke gerade, wir sind sehr entertainmäßig unterwegs heute, weil wir nämlich als zweites Thema über Video-Flatrates reden wollen, was natürlich viel mit Netflix zu tun hat, die jetzt gerade in den deutschen Markt gebrochen sind. Und ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute darüber reden gerade, ne? Weil Netflix ja schon. Klar.
Also Netflix cool hat auf jeden Fall genau das erreicht, was sie wollten. Ich meine, man wird ja auch mit Werbung sozusagen zugeworfen, wenn man den Fernseher denn nochmal anschaltet, wovon ja Netflix die Leute wegbringen will. Aber klar, also wir hatten zig Interviewanfragen dazu. Offenbar bewegt das ganz viele und hat aber auch den Vorteil natürlich für die anderen, die gar nicht die Werbung machen, dass sie jetzt trotzdem irgendwie so ein bisschen mitgezogen werden, weil es ist ja nicht so, dass Netflix der Einzige hier wäre. Gibt ja eine ganze Menge, die in Deutschland schon auf dem Markt sind, wie Amazon natürlich mit dem Prime Instant Video, Maxdome hat sein Monatspaket, WatchEver gibt es und Sky hat auch sein eigenes Snap im Angebot. Und die haben uns halt alle mal angeguckt, weil wir natürlich schauen wollten, wie ist denn, ist Netflix wirklich so toll oder können die anderen jetzt auch? Ne? So, das ist ja die Frage.
Was mich sehr fasziniert hat in dem CT-Artikel war diese Tabelle, vielleicht können wir die einmal kurz einblenden hier, genau. Da habt ihr wirklich in ganzen Zahlen irgendwie gezählt, wie viele Episoden da drin sind. Da sehe ich jetzt zum Beispiel bei Maxdome, da steht dann 287 unterschiedliche Serien und 18.353 Episoden und 4.858 Filme. Ja. Wie habt ihr denn das gemacht? Da habt ihr euch da jetzt nicht hingestellt und...
Nee, genau. Also ein Teil davon, darunter kommt tatsächlich noch was. Die Serien Top 25 und Allzeit 25, da hat der Nico sich hingesetzt und die hat er wirklich alle selber durchgezählt.
Ja.
Anhand von den Listen, die man so kennt, ne? Serienjunkies.de und so, die haben ja große Communities da dranhängen und da hat er dann halt mal geschaut, was ist denn da? Mhm. War in den Top 25 drin, das hat er wirklich alles per Hand ausgezählt. Die Zahlen oben, da haben wir uns quasi glücklicherweise Hilfe holen können, weil es bei manchen zwar recht einfach ist zu zählen, bei anderen aber wieder kaum möglich. Deswegen sind da auch manchmal so kleine Einsen dran oder so, so Fußnoten. Da gibt es eine Webseite, die sich jetzt auch gerade auf den Weg gemacht hat und stark erweitert, auch dank uns. Wir haben gesagt, hey, wir wüssten gerne, wie viel ist denn jetzt in den Flatrates drin? Da kann man bei werstreamt.es, also wer streamt es, kann man tatsächlich dann nachschauen, bei welcher Flatrate bekomme ich eigentlich was? Das ist nämlich so ein Nachteil. Du kannst gar nicht bei allen genau sehen, was kriege ich. Bei Netflix kann man gar nicht vorher in den Katalog gucken.
Stimmt,
und bei anderen wiederum hast du so einen Mischmasch. Also bei Prime Instant Video ist es, oder bei Amazon ist es so, dass man nie genau weiß, was habe ich denn jetzt gerade und dann muss ich das jetzt bezahlen oder ist es in meinem Paket mit drin?
Können wir nochmal aufs Notebook schalten? Ich habe jetzt gerade diese Webseite mal aufgemacht und wenn ich jetzt Ich will alle erzählen, also ich will schon seit Ewigkeiten Twin Peaks gucken. Jetzt kann ich da jetzt eingeben, Twin Peaks. Ah ja, Twin Peaks der Film und Twin Peaks Serie.
Genau.
Und wo kommt das jetzt?
Genau, kannst du
gucken. Bei Amazon aktuell zwei, es gibt ja auch nur zwei.
Und mal, ja, kannst du mal aufklappen, dann siehst du nämlich, ob du die bezahlen musst oder nicht.
Ah ja. Hier steht,
und oh, das ist jetzt
Flatrate.
Und sogar Originalversion. Ah,
das genau.
Ist cool. Aber doch, das ist dann ja offenbar auch in der. Achso, genau. Ha, die erste Staffel in Originalversion ist in der Flatrate offenbar inbegriffen, mhm, wenn ich das richtig sehe.
Genau,
aber die
andere
zweite
dann
Staffel
nicht. Genau, da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Das ist übrigens auch, wenn man so ein Fire TV jetzt zum Beispiel zufällig schon bekommen haben sollte, mhm, ist das auch ein bisschen fies, weil man dann zwar in Prime in so eine Rubrik reinkommt. Und dann sich das anguckt, was weiß ich, Big Bang Theory oder sonst was, da sind die ersten 6 Staffeln kostenlos und die andere 7. ist da schön mit integriert. Mhm. Und wer nicht aufpasst, der zahlt dann pro Folge 2,99 so ungefähr. Also da muss man dann halt seine PIN vorher eingeben, damit man nicht versehentlich denkt, ja komm hier, 7. Staffel gucke ich weiter, ja, und dann zahlst du plötzlich einzeln. Das ist ein bisschen
blöd. Also ich habe Amazon und Whatever habe ich auch so privat mal ausprobiert und ich muss sagen, ich finde den Client, also sowohl die Mobil-Clients als auch die Webseite von Netflix, finde ich wirklich deutlich besser gelungen. Also gerade Amazon finde ich wahnsinnig verwirrend. Mhm. Vor allem, was mich stört, also das Angebot ist ja laut eurer Tabelle sogar noch besser bei Amazon
und
Watch Ever.
Das ist auch ziemlich groß und umfangreich.
Und MaxDome. Aber was mich echt stört, ist, dass ich keine Untertitel habe. Weil gerade so Serien, ich gucke Serien eigentlich nur im Original. Und ich hätte dann schon gerne, wenn die so Slang sprechen, so gut, beste Beispiel ist The Wire oder so, die tolle Serie, aber die gucken sich angeblich sogar Amerikaner mit Untertiteln an. Und dann hätte ich schon gerne Englisch mit englischen Untertiteln und das bietet zurzeit echt nur Netflix.
Das stimmt, ja. Das ist also in der Tat so, bei allen anderen hast du nicht mal umschaltbare Sprachspuren, ne? Das ist sowieso auch nur bei Netflix momentan. Alle anderen haben dann deswegen auch die Einsen oder wie gesagt diese Fußnoten manchmal dran. Da zählt man mitunter was doppelt, weil die Originalversion und die deutsche Fassung
als
quasi als einzelne Serien oder Staffeln da drin stehen haben. Deswegen werden die Zahlen da halt höher. Nichtsdestotrotz, auch wenn man das runterrechnet, ist halt das Angebot von Netflix deutlich geringer im Moment in Deutschland als zum Beispiel von Amazon oder MaxDome.
Aber dafür hat man, glaube ich, bei Netflix dann das Problem, dass die deutsche Videospur immer verwendet wird. Ne? Manchmal werden ja dann auch die Einblendungen, aber ich glaube, da kann man wahrscheinlich im Zweifel mit leben, ne?
Also ja, wir hatten da tatsächlich Leser, die darauf hingewiesen haben und meinten, hier, das ist aber doch ein bisschen Schmu. Also ich denke, so oft ist es nicht das Problem tatsächlich. Und irgendwie, sagen wir so, es funktioniert halt bei Netflix alles relativ gut. Also nicht, dass es bei den anderen nicht so schön funktioniert. Bei Amazon ist halt so ein bisschen, sag ich mal, seltsam, weil man da irgendwie eigentlich durch den Shop durch muss halt.
Genau.
Das ist nicht schön gemacht. Anders als eben auf dieser Set-Top-Box von denen, da ist das alles ganz hübsch aufbereitet. Aber sonst muss man sagen, so Netflix, so von der Aufmachung und dem Wechseln der Tonspuren und auch Untertitel für die Leute, die Originalversion gucken wollen oder dann doch vielleicht nochmal zwischendurch umschalten möchten, weil habe ich jetzt doch nicht verstanden oder so, ist das echt eigentlich eine ganz coole
Aber
Sache.
Aber die sind halt auch schon sehr lange im Geschäft. Die sind ja in den USA so de facto Marktführer, also nicht de facto,
sondern Marktführer. Die sind definitiv Marktführer.
Die sind sozusagen das Synonym, das Tempotaschentuch des Videostreamings.
Ja.
Und ich habe gehört, dass man, wenn man einen alternativen DNS-Server benutzt, den man für $4 oder so, glaube ich, kaufen kann, dann kann man mit seinem deutschen Netflix-Account auf das amerikanische Angebot zugreifen. Ja. Dann denkt Netflix irgendwie, man ist gerade im Urlaub oder was weiß ich.
Genau, also da ist Netflix im Unterschied zu anderen noch sehr tolerant, sag ich mal, dass man das halt tatsächlich machen kann, weil die sagen, okay, du kannst es, wenn du einen Account hast und es gibt es in deinem Land grundsätzlich, dann kannst du überall rumfahren und dann Netflix halt nutzen, auch wenn du im Ausland bist und dann halt eben das entsprechende ausländische Angebot bekommen. Das ist für Leute, die halt Originalversionen toll finden,
eine
sehr praktische
Sache. Ja,
dann
ist Netflix aber ja, glaube ich, sensationell.
Dann
ist das Angebot ja 10-mal so viel.
Dann ist es auf jeden Fall zumindest konkurrenzfähig, was die Größe angeht. Ja. Das kann man auf jeden Fall sagen. Und man hat halt dann noch viele exklusive andere Inhalte als hier. Allerdings bin ich nicht sicher, wie lange das noch so ist. Also weil zum Beispiel Australien, da sollte Netflix ja auch jetzt starten. Und da wollten die Hollywood-Studios schon ein bisschen gegenhalten, weil da eben Probleme waren, dass die ganzen Australier ohnehin schon jetzt Netflix gucken. Also und zwar das US-Angebot.
Ja, aber ich meine, das ist die gleiche Sprache, ne?
Ja, genau.
Also ich
deswegen
meine, in Deutschland, denke ich, wird das so ein Nischenphänomen, vermute ich, bleiben.
Könnte ich mir auch vorstellen. Also das ist insofern natürlich für die Leute, die die ganzen Originalversionen gucken wollen, eine sehr praktische Angelegenheit, dass man halt für diese $4-5 im Monat halt eben sich diesen DNS-Dienst sozusagen.
Genau, man braucht ja keinen, also bei VPNs ist man ja dann auf Gedeih und Verderb auf die Geschwindigkeit des VPNs angewiesen, und wenn man einfach nur den DNS-Server austauscht. Interessant. Und du hast, glaube ich, einen Selbstversuch gemacht, dass du einfach mal auf normales Fernsehen verzichtet hast, sondern einfach nur die Streaming-Dienste.
Genau, wir hatten halt überlegt, kann man das TV-Revolution nennen, das Ganze, ne? Weil das wurde auch in den Zeitungen, hieß immer, oh Gott, Netflix kommt, die TV-Revolution, das normale Fernsehen am Ende. Das haben wir auch so ein bisschen aufgegriffen, und ich habe dann halt wirklich mal gesagt, so, jetzt die Zeit, die ich für diesen Artikel nutze, halt mal wirklich ohne TV-Empfang. Also, und
also ich auch muss sagen, deine Familie,
genau, hast die das Familie, auch
aufgezwungen.
Die musste dann auch ein bisschen darunter leiden, in Anführungszeichen. Aber grundsätzlich war es eigentlich nicht so schlimm. Also das hängt immer ein bisschen davon ab, was gucke ich denn normalerweise. Mhm. Wir sind eigentlich auch Seriengucker, also wir gucken viele US-Serien. Die kriege ich in der Regel über das Streaming-Angebot. Ja, und dann war es noch so, natürlich habe ich Netflix, den kostenlosen Monat, ausprobiert. Mhm. Und genau noch ein paar andere Dienste auch. Die haben ja jetzt alle kostenlose Einführungsangebote sozusagen. Und da kommt man natürlich schön weit mit. Wer Prime-Kunde ist, hat dann ja Amazon auch noch dabei. Naja, und das ging und schon ganz gut. Und den
deutschen Tatort guckst du dann in der Mediathek.
Genau, den Tatort, das ist halt so ein Problem. Ja. Den gibt es halt bei keinem von denen. Und dann gibt es aber eben die Möglichkeit über die Mediatheken. Und wenn ich einen Fernseher habe, der vielleicht HBBTV hat.
Mhm. Was ja alle sind. Alle
da Fernseher, ist natürlich das Problem, wenn ich da allerdings das Fernsehsignal abkappe, dann habe ich auch oft keinen Zugriff mehr darauf. Ja. Aber es gibt ja manche Geräte, die haben einfach sowieso Apps dafür.
Genau.
Ne? Die haben, und dann geht das halt ganz gut. Und die Qualität, muss man mal einfach sagen, die Qualität, in der man den Tatort kriegt, auch wenn er nicht in HD ist, die ist schon wirklich klasse. Also kann man nicht meckern. Also letztens kam wieder Münsteraner Tatort, musste ich natürlich gucken, hatte kein Fernsehen. Naja, gut, aber das ging dann halt über die Mediathek. Darf man dann allerdings erst nach 20 Uhr gucken, wegen der Jugendschutzhinweise. Aber da helfen einem ja auch Programme wie Mediathek, View und ähnliches drüber hinweg.
Also du hast wirklich das Kabel gezogen.
Genau. Ganz und stumpf. Kinder waren auch nicht das Problem. Die waren eigentlich eher schneller dabei, als mir lieb war, weil die dann gesehen haben, Mensch, ich kann meine Serien jetzt auch gucken, wann ich möchte, und ich muss auch nicht den Fernseher blockieren. Ne? Mhm. Bisher haben wir dann Sachen aufgenommen, dann mussten die halt natürlich trotzdem am Fernseher gucken, und jetzt
kommen
wir
am Tablet. Achso, auf dem Tablet.
Okay. Ne? Und dann, dann war mir das eigentlich schon gar nicht so lieb, nach dem Motto, jetzt habe ich die Kontrolle gar nicht mehr so richtig. Sonst ist ganz klar, die sitzen am Fernseher, wenn sie ihn blockieren, kriege ich es ja auf jeden Fall mit.
Ja,
und hier war dann so ein bisschen das Problem, dass sie dachten, ey cool, und ach, da gibt es ja noch viel mehr, und lass doch mal das antippen. Und dann muss man sich direkt über die Jugendschutzgeschichten und Sicherheitspins und so natürlich Gedanken machen.
Ja, na klar.
Aber das hat funktioniert. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist, ist so Live-Fernsehen, das ist einfach als Streaming noch nicht so wirklich optimal. Das haben wir auch bei der Fußball-WM schon gesehen, dass das zum einen hinterher ist, was ich jetzt nicht so schlimm finde, außer bei einer WM, aber die Qualität ist teilweise, also die Qualität ist von den Sendern selber indiskutabel in der Regel. Und wenn man dann halt die anderen Dienste nutzen will, dann muss man halt auch wieder bezahlen, und dann kann ich mir auch gleich wieder das normale Fernsehprogramm sozusagen übers Kabel holen. Ja,
aber Live-Fernsehen, wer will das denn?
Ja, halt, wie gesagt, bei Fußball und Ähnlichem ist interessant, sonst braucht man es in der Tat nicht. Nachrichten kriege ich sowieso übers Handy viel besser.
Ja, genau, und die Tagesschau zum Beispiel, die hat doch auch auf allen Fernsehern eine App drauf und die produzieren, glaube ich, sogar einmal in einer Stunde oder so eine Tagesschau oder alle zwei Stunden, keine Ahnung.
Die aktualisieren auf jeden Fall ziemlich häufig. Und dann kann man diese 100 Sekunden Kompaktversion oder so gucken. Das reicht dann eigentlich, wenn man ein Bewegtbild überhaupt braucht. Also ich meine, gerade Nachrichten sind nun Dinge, wo ich die Schlagzeilen auf so vielen Wegen bekomme, dass ich das wirklich nicht brauche, mich abends um 20 Uhr vor die Glotze zu setzen.
Ja, aber cool. Noch ein großes Thema.
Noch ein Thema. Ja, das hat
jetzt sind wir weg von Enter. Das wollte Yoda uns eigentlich vorstellen.
Das wollte
uns
Yoda vorstellen.
Yoda hat seine Sprache verloren, weil er, weiß ich nicht warum, Windows 10.
Genau.
Was ja eine große Sensation gewesen ist, dass das nun nicht Windows 9 heißt, sondern Windows 10. Fand ich aber jetzt irgendwie, ist das jetzt wirklich so ein dolles Ding gewesen?
Weiß ich, auf jeden Fall reden jetzt mehr Leute drüber, als wenn es einfach Windows 9 geheißen hätte wahrscheinlich. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Marketing-Coup war oder ob es daran liegt, hier, es gibt ja Theorie, dass die Angst haben davor, Windows 9 zu nennen, weil es gab ja Windows 95, Windows 98, und wer weiß, ob es nicht alte Programme gibt, die darüber stolpern, weil sie nur gefragt haben, ey, bist du ein Windows 95 oder 98
Windows
und dann nur auf die
9
prüfen.
Sternchen 9X. Oder 9X.
Genau.
Das
also
halte ich aber
echt auch für waghalsig, aber lustig ist es trotzdem.
Ja, und jetzt sagen natürlich die guten alten CT-Leser, die natürlich wissen, nur die ungeraden Windows-Versionen sind
genau,
die guten.
Genau, genau.
Jetzt gibt es auch einmal zwei gerade Zahlen hintereinander. Und
haben sie den Druck weggenommen.
Aber Windows 8 fand also zumindest Windows 8.1 fand doch eigentlich auch keiner so richtig schlimm, oder?
Ja, Windows 8, ja. Also ich glaube, es haben sich ganz viele Leute nicht erholen können davon, dass das Startmenü natürlich verschwunden ist, auch dass der Startknopf alleine hat nicht erreicht. Mhm. Aber hier ist jetzt Windows 10, weiß nicht. Ah, ich schmeiß es um. So, Windows 10 ist leider schon gestorben. Mach's mal Startmenü auf, da sieht man's mal. Wir haben mal die Preview mal drauf getan. So.
Ist das ein ARM-Tablet oder ein
X86? Das ist jetzt ein X86-Tablet. Ah, ja. Ich wüsste nicht, nein, es gibt, glaube ich, keine ARM-Preview-Version. Ich bin mir gar nicht, Surface, bin mir nicht sicher, ob es überhaupt noch welche geben wird.
Also Sie sagen, vielleicht machen wir machen für alle, fast alle Geräte, die wir rausgebracht haben, machen wir was. Aber ob da auch Windows-RT-Geräte dabei sind,
ich bin da sehr skeptisch.
Mal abwarten. Oder ob das vielleicht eine Windows-Phone-Version wird, die sie da einfach dann draufschmeißen. Aber
das wäre ja das, was wir von vornherein gesagt haben und sinnvoll fanden.
Aber sehen, haben wir das Startmenü da?
Startmenü
haben wir. Also Startmenü, vielleicht für die Leute, die uns nur hören und nicht sehen. Also das Startmenü sieht für mich aus, als wäre das ein Bug. Weil es ja wirklich, also links ist ganz normal schön aufgeräumt, das Startmenü mit den Ordnern, und rechts gibt es dann noch ein paar wilde Kacheln. Ja. Also das sieht einfach aus, als wenn jemand in Photoshop dieses Startmenü genommen hat und dann aus dieser Kachelansicht das da so dran geflanscht hat.
Also ich finde,
vielleicht das ist, gewöhnt man sich da auch dran.
Ich finde, man wird sich dran gewöhnen. Das ist so das Beste aus beiden Welten. Die hatten halt so, wir haben die Kacheln, die sind eigentlich ganz intelligent, aber die musst halt über den ganzen kompletten Desktop drüber legen. Und hier hast du die Infos jetzt schön kompakt.
Ja, aber ich finde, es sieht hässlich aus.
Es passt halt nach wie vor nicht so richtig zusammen. Ne? Also und jetzt sieht man es auch noch auf einen Blick, das macht es halt nicht unbedingt schöner. Aber ich könnte mir auch vorstellen, also man kriegt die auch, glaube ich, ganz wegkonfiguriert, wenn man das will, oder man kann sie alle wegwerfen.
Ja.
Also dann hat man quasi ein Standard-Startmenü, und was witzig ist, ich weiß gar nicht, ob es jetzt hier geht, wenn wir jetzt im normalen Modus sind, du kannst normalerweise, das kann man jetzt, jetzt müsstest du es drehen und dann mal zeigen, du kannst die Größe von dem Startmenü beliebig hin und her schieben, und je platter es wird, desto breiter wird es. Und du kannst dann auch nachher, wenn das sehr breit läuft über den Bildschirm hinaus, kannst du wieder scrollen. Das ist dann so, als hättest du dir den Startscreen unten in eine Leiste sozusagen reingeholt.
Ja.
Muss man gucken. Also es ist halt aber alles noch so ein bisschen roh, habe ich jetzt das Gefühl.
Ja,
das
ist ja auch eine Technical Preview.
Und eben hat er mich noch gefragt, ob der Start hart war. Das fand ich lustig. Es war nur so eine Sprechblase. Ich konnte es eben nicht so auf die Schnelle beantworten.
War der Start hart?
Ja. Fragt mich, da kam so eine Sprechblase, ob der Start von Windows jetzt, ob das eine harte Nuss wäre oder ob das gut funktioniert hat. Ich hätte es gerne beantwortet, es sah aus wie ein Chat-Symbol.
Die kleine Büroklammer kommt.
Ja, es könnte sein, dass es da auch in den Skype oder was auch immer drin ist. Also muss man einfach mal gucken.
Ja, groß angekündigt, dass man das Ganze schön Feedback geben kann. Sie wollen das Feedback haben und so weiter. Also das ist ja schon interessant, dass sie wirklich ein Jahr vorher das rausbringen und sagen, gibt uns Feedback,
wir wollen
alles besser machen.
Durchaus ganz gut.
Wahrscheinlich ist das auch ein Teil dieser Funktion. Ne? Also
gut, von Windows 8 gab es auch ziemlich viele Technical Preview, das hat nicht geholfen.
Gut, aber obwohl wir wissen ja wirklich nicht, ob das Startmenü genauso aussehen wird in der Windows 10.
Also auf jeden Fall, so ist schon mal besser. Und also ich habe es heute Morgen installiert, auf dem Desktop-Rechner auch. Und siehe da, es ist so, als hätte man Classic Shell nachinstalliert. Ne? Das kennen ja jetzt viele. Jeder, der Windows 8 benutzt, hat, glaube ich, Classic Shell drauf, wer halt nicht sich mit den Kacheln anfreunden kann. Und also er bootet direkt in den Desktop, du siehst überhaupt nichts von der Kacheloberfläche. Mhm. Ich habe mich zuerst sogar gefragt, wie kriege ich die überhaupt zurück? Das kann man halt natürlich in die Taskleiste drücken, länger halten, Properties, dann kannst du einschalten und möchtest bitte nicht, dass es übersprungen wird. Aber sie haben es genauso eingerichtet, wie die meisten
Desktop-Leute es wollten. Wie 99% der Leute es haben wollen.
Ja klar, und das ist ja schon mal schön, dass sie wenigstens jetzt reagiert haben, und dass sie dann bis Windows 10 brauchen sozusagen, ist natürlich ein bisschen traurig. Aber ich glaube, sie bauen jetzt einfach ein paar Sachen zurück von dem, was da so durchgeboxt wurde.
Ja, ich meine, der Unterbau war ja durchaus okay. Also Windows 8.1 ist ja ein durchaus stabiles und nettes Betriebssystem. Aber diese Kachelnummer, die ergibt halt wirklich nur Sinn auf Touch-Geräten. Und ich kenne nicht jemanden, der ein Windows-Touch-Gerät hat. Ich glaube, ich kenne keinen.
So, es gibt ein paar Leute, es gab ja so einen Abverkauf von den Surface RT, mit denen man, die sind dann aber auch direkt weiterverkauft worden, weil die Leute dann gemerkt haben, dass sie damit wirklich nichts machen können, außer Office. Darum sind halt so ein paar, glaube ich, von diesen Surface-Varianten im Umlauf.
Ich glaube auch, also das Surface 2, hier, was wir hier haben, und das Surface 3 und so, die haben sich schon, das sind schon Arbeitsgeräte. Also das ist schon ein bisschen, Leute, die wirklich unterwegs arbeiten wollten, haben, glaube ich, schon mal gedacht, okay, ist gleich gar nicht schlecht. Und es läuft ja Windows drauf. Mhm. Und deswegen.
Nein, ich will trotzdem auch gar nichts gegen Surface sagen, sondern
das klassische Betriebssystem, so, wo einfach, das war es einfach nicht. Das war einfach ein Touch-Betriebssystem, wo dann eben noch das andere mit dabei war. Und das hat dann nicht richtig funktioniert, dieses Nebeneinander.
Ja. Aber was ist denn noch neu, Tolles? Was fällt?
Also es gibt jetzt plötzlich Multiple Desktops. Also du kannst relativ einfach, indem du von links reinwischst, kannst du jetzt, müsste da was kommen, dann kannst du zusätzliche Desktops machen. Das gab es ja bei Windows in der Form eigentlich
Bei
der Konkurrenz gibt es das schon lange. Ja. Und es gibt es auch schöner, als es jetzt hier ist. Also das ist vielleicht ja noch eben, wie gesagt, Technical Preview. Es gibt da Programme für Windows, die können das ganz toll, ne? So wie die Stexpot oder ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das ist ja super flexibel, kann das ganz, ganz toll machen. Da sind die weit von weg. Das ist halt eine der auch auffälligen Neuigkeiten. Und naja gut, das gesamte Vertriebssystem soll sich ja wahrscheinlich ändern. Ne? Das ist natürlich auch eine Neuigkeit, die natürlich jetzt da nicht so wirklich sichtbar ist. Das
haben Sie aber auch noch nicht richtig gesagt. Ne? Sie haben noch nicht rausgerückt mit der Sprache, was Sie jetzt eigentlich machen wollen. Das ist alles so ein bisschen hinterm Berg gehalten noch. Nur gesagt, ey, wir haben coole Features, wir haben jetzt, wir können jetzt Ctrl-V, können wir jetzt auch eine Kommandozeile machen.
Ja, genau. Das hat allerdings bei vielen Leuten für einen Freudenaufruf gesorgt.
Aber das mit Rechtsklick einfügen ging das ja auch schon vorher. Also,
ja, aber es ist aber alles...
Jeder hat erstmal Ctrl-V, ach Mist,
geht ja nicht. Ich muss ja gut, aber das, okay, das ist ein Bugfix letztendlich. Aber klar, schön, dass sie es machen. Kannst du es nochmal kurz zeigen? Wir hatten, glaube ich, nicht die Kamera drauf mit den, mit diesem virtuellen Desktop.
Also im Endeffekt ist es ganz normal, von links reinwischen.
Von links nach rechts.
Ja. Ich bin total verwirrt. Und dann kann man eben, kriegt man die Desktops unten angezeigt.
Ja, gut, jetzt siehst du natürlich nicht so wahnsinnig viel, weil du halt so wenig offen hast
auf dem Desktop.
Deswegen sieht alles gleich aus. Wir können
einfach mal ein Fenster aufmachen und hier den Store. Genau, das ist ja auch noch, die ganzen Kachel-Apps laufen jetzt auch im Fenster. Das sieht man jetzt nämlich auch. Und hier ist nämlich zum Beispiel der Store, der sonst im Vollbild lief. Es läuft jetzt schön im Fenster. Und wenn wir jetzt mal rüberwischen, dann ist mein Desktop weg. Sehr schön. Ne? Also das ist schon ganz cool gemacht. Man kann jetzt ja auch nebeneinander anordnen, also bis zu vier Fenster wirklich snappen. Also das
stimmt, auf einem jetzt kann man nicht nur so seitlich, sondern auch hochkant die ganzen aneinander
packen. Ja, da gab es aber auch schon Add-ons für. Also bei 4K-Monitoren ist es natürlich cool. Aber es hieß ja, dass das für Business-Kunden irgendwie besonders toll sein soll, aber keiner weiß genau ist. Also auch über das Vertriebsmodell, das ist alles noch unklar, oder?
Das ist alles noch unklar, genau. Aber ich glaube... Das für Business ist deswegen gut, weil es wie Windows 7 ist.
Okay. Also,
gut, also insofern, stimmt schon. Also ich glaube, dass die ja viel größere Probleme haben und dass die wohl, wobei das glaube ich auch noch nicht bestätigt ist, sich auch gegen die Updates sozusagen verwehren können, ne, die kommen sollen. Also Microsoft will das ja jetzt turnusmäßig dann aktualisieren und weiß nicht, ob es dann zur Miete auch angeboten wird oder ähnliches. Aber bei den Firmen soll es so sein, dass die Chance haben zu sagen, nee, wir möchten manche Updates nicht. Was ich mir vorstellen kann, je nachdem, wie es programmiert ist, gibt es ja diverse Applikationen, die beim nächsten Update einfach total auf die Nase fallen und nicht mehr funktionieren. Das kann eine Firma natürlich überhaupt gar nicht gebrauchen. Deswegen können die das wahrscheinlich so einfrieren, sagen, so soll es bleiben und jetzt gibt es bitte nur noch Security Fixes oder sowas.
Ja, das ist cool. Wann kommt das raus? Weiß man, also die...
Also später 2015. Also sie werden es wahrscheinlich Mitte 2015 oder Ende 2015, also wahrscheinlich mehr Mitte als Ende, aber mehr ist noch nicht klar. Also es wird auf jeden Fall später im Jahr 2015 rauskommen. Ja, das haben sie noch nicht gesagt.
Also beim letzten Mal war es so, dass sie, glaube ich, im Juni ungefähr fertig waren, hatten den Golden Master, dann ging es an die OEMs. Im Endeffekt stand es Anfang Oktober
im MSDN,
in den Regalen, glaube ich, auch schon. Meine ich mich, 7. Oktober oder irgendwie sowas um den Dreh. Wobei jetzt teilweise die Vermutung geht, dass sie ein bisschen das vorziehen werden. Mhm. Ne? Aber so spätestens Back-to-School-Season in USA wird das wohl da sein müssen, zwangsweise. Auch wenn es nicht fertig ist, dann kriegen wir wieder sowas wie Windows 8. Warten auf Windows 11.
Aber fein. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen beleidigt, dass ihr mich nicht auf meine tolle Smartwatch anschaut.
Die sieht man ja auch gar nicht da unten. Was ist denn das für eine schicke Smartwatch? So, die ist ja rund, Keno. So.
Ich zeig die doch
mal.
Wenn euch das interessiert, dann zeige ich die doch einfach mal in die Kamera. Nein, das ist die
ups. Ich mache hier ein bisschen Platz.
Die ups, da. Ihr müsst die noch ein bisschen lang machen hier.
Ja, aber das Display ist ganz dunkel, weil wir hier so große, da kann man glaube ich jetzt ein bisschen was...
Das ist was Blaues gewesen gerade, oder?
Das ist auf jeden Fall die... Das ist doch schön. Das ist auf jeden Fall das erste wirklich runde Display, was wir hier auch in der Redaktion haben, also ganz allgemein, fernab von Smartwatches. Ups, und wie gesagt, ist die Motorola Moto 360, Und das ist die Smartwatch, bei der ich so in meinem Umfeld am ehesten gehört habe, oh, das Ding finde ich cool, als die angekündigt worden ist, die kaufe ich mir. Aber
schon auch dick, ne?
Die so ein bisschen. Ist dick, ja. Ich habe sie aber mit normalen, konventionellen Uhren verglichen und es ist nicht so ein großer Unterschied.
Wahrscheinlich wirkt es nur so sehr dick, weil das halt eben so einen ganz vertikalen Rand hat. Ne? Also ich meine, andere Uhren haben dann oft so Verschnörkelungen und diese Stege nach draußen, dann sieht das nicht so schlimm aus.
Genau.
Die wirkt halt dadurch nur so ein bisschen dick. Und wie ist sie denn?
Schwierig. Ja, die ist. naja, die ist halt wie Android, ja, wie alle Android-Ware Smartwatches. Da haben wir auch schon hier in der Sendung drüber. Ach, guck mal hier, du hast die Keyboard.
Guck an. Toll.
Also ja. Die sind eigentlich exakt identisch, weil Google ja auch, außer dem Display, weil Google verbietet ja den Herstellern eine eigene Benutzeroberfläche, wie bei den Handys zu machen, sondern Android-Ware-Geräte sehen immer gleich aus. Außer dass die Moto 360 hat halt noch unten hier diesen
den Schrittzähler, ne? Den Herzfrequenzmesser.
Die hat so ein Herzfrequenzmesser drin, der allerdings, das ist eine Spielerei. Also da muss der Arm wirklich extrem ruhig gehalten werden und die Messwerte sind nicht wirklich richtig.
Hat Samsung auch, oder?
Samsung hat auch so ein Ding drin, genau.
DRS oder wie
der heißt. Ja, aber sowas ist interessant beim Sport und da kannst du es absolut nicht benutzen. Wenn du den Arm auch nur ansatzweise bewegst, funktioniert es nicht. Aber ich meine,
der Akku auch direkt leer bei dem Gerät, oder?
Das ist gut, dass du darauf mich ansprichst. Also ich habe das getestet und dann war der Akku tatsächlich unter aller Kanone. Also es war so, dass man das Ding morgens um 8 aus der Ladestation geholt hat und dann war abends um 10, 11 ging sie aus. Und ich meine, das ist ja irgendwie blöd, weil das passiert ja schon, dass man nach der Arbeit irgendwie noch ein Bier trinken geht oder was weiß ich, oder ins Kino.
Und vergisst du die Zeit danach.
Und dann geht deine Uhr aus. Also sie sollte zumindest von morgens aus dem Bett aufstehen und wieder ins Bett gehen, solange sollte sie zumindest durchhalten. Hat sie nicht gemacht, haben wir auch ordentlich draufgehauen in dem Test hier. Und dann kam direkt nach Redaktionsschluss ein Firmware-Update. Und das mit diesem Firmware-Update ist es Motorola tatsächlich gelungen, die Akkulaufzeit zu verdoppeln. Interessanterweise.
Das heißt, jetzt läuft sie fast 2 Tage, oder?
Also ich will mich jetzt noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, weil ich es noch nicht richtig hundertprozentig getestet habe, aber man kommt definitiv durch den Tag. Sogar wenn du den Modus anhast, du hast einmal einen Modus, dass das Display immer ausgeschaltet wird. Du hast aber auch einen Modus, in dem das Display immer anbleibt. Ohne Hintergrundbeleuchtung. Da kann man, das reicht so gerade eben, um die Uhrzeit abzulesen. Und auch in dem Modus hält das Teil definitiv einen Tag durch. Das ist zwar immer noch irgendwie blöd, dass man noch ein Gerät hat, was man jeden Abend an die Ladung hängen muss. Aber trotzdem ist das dann okay.
Dann doch lieber gar keine Armbanduhr.
Ja, und wir haben halt gedacht, dass diese schlechte Akkulaufzeit damit zu tun hat, dass da ein sehr antiker Prozessor drin ist. Da ist halt so ein OMAP 3 Prozessor drin. Ja. Der in Smartphones 2010, 2011 verwendet worden ist.
Ja, gab es schon OMAP 4 und so weiter. Das ist richtig, richtig altes Ding.
Richtig. Und da fragt man sich, wo hat Motorola die Dinger her? Haben die irgendwie noch welche übergehabt?
BlackBerry gekauft, weiß ich nicht.
Oder irgendwie so ein Container.
Guck mal, eine Lagerhalle.
Ja. Weil ich meine, deine, ne, die Watch, die hat was hat die nochmal für einen Prozessor? Den Snapdragon 400,
die hatten, so eine Abwandlung vom Snapdragon 400. Also
ja, die haben, das ist ja ein Vierkerner und die haben 3 Kerne disabled dabei.
Der ist ein ziemlich aktueller. Also den hat Qualcomm quasi dieses und letztes Jahr entwickelt und dieses herausgebracht. Also der ist ziemlich aktuell.
Wobei es ja, das ist ja bei diesen ARM-Prozessoren und den Bauweisen immer so ein bisschen eigenartig. Im Endeffekt klingt das ja immer ganz großartig, so wie früher bei den Umbenennungen der Radeon-Grafikkarten, wo im Endeffekt eigentlich dann auch immer nur ein bisschen optimiert wurde. Hier ist es dann auch so, dann ein einzelner Kern ist wahrscheinlich gar nicht so sehr in der Architektur verbessert. Also es sei denn, es ist eine komplett andere ARM-Architektur drin. Nee,
es ist vor allem eine andere Fertigungsweise. Also die, das Ding ist, glaube ich, noch irgendwie, also ich die Zahlen habe ich jetzt nicht im Kopf, aber das ist auf jeden Fall ein anderer Prozess. Also ich weiß nicht, 20 Nanometer, 22 Nanometer oder 28 Nanometer.
Dass der dann sparsamer wird, aber das heißt nicht, dass die Rechenleistung unbedingt immer so viel erhöht wird dadurch. Ne?
Du, aber man merkt auf jeden Fall, also ich finde, das haben andere Medien, die das Ding getestet haben, das kritisiert, dass es angeblich ein bisschen ruckelt alles. Das sehe ich aber gar nicht so. Ich finde, das ist einigermaßen flüssig. Aber was du merkst, wenn du da reinsprichst, dass bis die Spracherkennung in Gang kommt, das geht bei der G-Watch viel, viel schneller. Ja. Also das dauert immer bei der G-Watch 3 bis 5 Sekunden, wenn du sagst, wie wird denn das Wetter heute, bis du das Ergebnis hast. Und hier 8, 9 Sekunden. Das ist schon echt ein Unterschied. Ich muss jetzt nochmal mit diesem Firmware-Update nochmal genauer gucken, ob sich das womöglich auch verbessert hat. Aber es ist auf jeden Fall merkst du, dass der Prozessor langsamer ist. Und das ist eigentlich schade, weil es wirklich sonst eine super gelungene Uhr ist. Mit einem Lederarmband statt so einem Plastikding. Genau. Und vor allem, man muss ja bei der G-Watch, muss man ja diesen Ladeadapter so umständlich da reinfummeln. Und hier ist so eine schöne Induktionsladestation. Da schmeißt du einfach die Uhr rein. Und dann gibt es sogar so einen Wecker-Modus. Also, weil du legst sie ja dann, warte. Du legst sie da ja dann so rein.
Ah, und dann dreht sie sich.
Oder? Und dann dreht sich auch das Display und dann hat man so einen Weckermodus und ja, das ist wirklich viel besser als bei den anderen.
Ich habe auch, als ich gesehen habe, habe ich gedacht, das ist der Hoffnungsträger für die Uhren, weil sonst alles so eckig und fett und so, alles blöd. So ein bisschen bin ich immer noch, es könnte noch besser sein, die könnten durchaus noch ein paar nette, aber es ist schon mal so, der Anfang ist gemacht. Ne,
ja, denke ich auch. Jetzt kommt ja auch die G-Watch Air von LG, die auch rund ist, aber die, so, genau. die nicht so, das ist ja so ein bisschen, soll ja ein bisschen elegant aussehen und die G-Watch ist so ein bisschen, die G-Watch Air ist so ein bisschen, ja, so Fliegeruhr mit so einem großen Rahmen da drumherum. Aber ist ja jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Ich bin mal gespannt. Also für mich wäre es definitiv nichts. Ich habe keine Lust, noch ein Gerät mitzustellen. Genau. Ich habe schon immer ein Tablet, ich habe ein Smartphone, dann noch was und also ich weiß nicht. Dann habe ich bald nur noch Elektrokrempel dabei, wenn ich irgendwie unterwegs bin.
Ja, man muss halt manchmal kann manchmal so gucken und muss sein Handy dann nicht extra aus der Tasche ziehen. Das bringt schon was.
Genau, ich finde, es ist eigentlich eine schöne Verlängerung vom Smartphone. Ansonsten als Uhr ist es Overkill. Wozu brauche ich eine Uhr, die ich ständig laden muss? Und aber ich meine, ich mache auch die Suchfunktion selten, aber die Benachrichtigung, die ich auf dem Smartphone kriege, schön mal, ist der innere Unterrand, wisch weg, fertig.
Ja. Alles Unwichtige kann man direkt am Armband wegwischen.
Und man spart sogar, also der Akku, der Handy-Akku hält sogar länger durch, habe ich das Gefühl, weil man es einfach selten.
Weil du das Display von dem Ding immer.
Ja, genau. Weil man es selten aus der Tasche holt einfach. Ja. Ja.
Nein, ich warte noch ein bisschen, glaube ich.
Da haben wir jetzt aber wirklich ganz schön viele verschiedene Sachen, unterschiedliche Sachen beredet. Ich hoffe, Yoda.
Der schnarcht
Yoda,
immer noch.
Yoda will immer noch Input. Aber ich glaube.
Du kannst Windows 10 haben.
Komm, leg ihm das doch nochmal in die.
Ich weiß nicht, ob das gelingt.
In seine
Händchen. Das war eben schon ein bisschen schwierig. Ich krieg's nicht mal an.
Aber ich verabschiede mich auf jeden Fall schon mal bei euch. Und wir freuen uns über Kommentare, auch auf YouTube und überall, was ihr uns noch fragen wollt oder was ihr zu.
Also nicht du, eher.
Meinung. Genau. Tablet vom Kopf. Meinungen zu Windows und so weiter. Freuen wir uns drüber und wir freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder zuhört. Alles klar. Tschüss. Uplink. Yoda, hau rein, ne?
Jawohl. Das dunkel ist. Es ist ganz schön dunkel hier ist. So müsste es heißen.
Ja.